Herr, höre auf das Gebet deines Dieners und das Flehen all derer, die Freude daran haben, dich zu ehren. Das war das Gebet des Nehemia in dieser Stille, die er gebraucht hat. Wir haben ihn beim letzten Mal bereits kennengelernt, als er von einer unbeschreiblichen Notsituation erfahren hat. Sein Bruder kam mit einer Delegation aus Jerusalem, um dem Nehemia mitzuteilen, zu Hause in Jerusalem, da geht es ziemlich schwierig zu. Die Stadtmauern sind nach wie vor zerstört, obwohl jetzt schon über 100 Jahre Leute dort wieder ansässig geworden sind. Aber sie haben es nicht geschafft, diese Mauern aufzurichten. Die Zustände sind äußerst chaotisch. Tag und Nacht haben die Einwohner Angst vor irgendwelchen feindlichen Übergriffen, die in die Stadt reinkommen, plündern, Blutbad veranstalten. Ein normales, stabiles Leben, eine beruhigte Situation ist überhaupt nicht möglich in dieser Stadt. Das hat Nehemia mitgekriegt. Und er hatte Stille gesucht. Er war nicht einer da, so ein Schnellschuss, ich mach da mal eine Hauruck-Aktion. Er hat sich zurückgezogen. Er hat gebetet, eben dieses Gebet, das ich zitiert habe von ihm. Er hat eine Idee gehabt, ja, ich muss eigentlich meinen Chef, den König Artaxerxes, mit einbeziehen, aber er wusste nicht wie. Er hat keinen Plan gehabt, wie das Problem denn zu lösen sei. Und das war eine heikle Situation für ihn. Denn egal was er sagt, sein Chef, der König, der hätte das sofort auch in den falschen Hals kriegen können. Und ein König von diesem Format, der ist unberechenbar. Der kann tun, was er will. Da gab es schon Entscheidungen, Kündigungen. Nur weil dem irgendwas nicht gepasst hat. Da gab es schon Entscheidungen im Blick auf die Todesstrafe. Nur weil so einem König irgendwas schräg kam. Nehemia wusste nicht, was zu tun. Und er hat gebetet. Stille vor dir, mein Vater. Rede du zu mir. Worte der Wahrheit. Ich brauch's. Mein Vater im Himmel, dass du mich jetzt lenkst. 4 Monate lang dauerte diese Stille an. Immer und immer wieder, er bekam keine Antwort. Jeden Tag immer das gleiche Gebet. 4 Monate lang, die können schrecklich lang sein, wenn man vor Entscheidungen steht. Wenn man weiß, man muss irgendwo was tun, es muss irgendwie weitergehen. Aber 4 Monate lang, nichts bewegt sich. Ich habe das letzte Mal bereits erwähnt, dass wir als Gemeinde vor manchen Entscheidungen stehen, was zum Beispiel unsere Gemeinderäume anbelangt. Beten. Was ist der richtige Weg? Sie haben andere Entscheidungen, vor denen Sie stehen vielleicht. Vielleicht geht es um einen Arbeitsplatzwahl. Vielleicht geht es darum, Entscheidungen zu treffen, wie es weitergehen kann, weil Sie merken, irgendwie da an dem Platz, wo ich bin, das geht nicht mehr weiter. Andere stehen vor der Entscheidung, sich für irgendeinen Studiengang festzulegen. Und sie wissen genau, es ist Zeit, sich einzuschreiben. Andere stehen vor der Entscheidung, irgendwelche Kurse zu wählen für die Oberstufe. Andere stehen vor der Partnerwahl. Andere stehen vor Entscheidungen innerhalb der Familie, irgendwo hinzugehen oder nicht hinzugehen, Geld auszugeben oder nicht auszugeben. Jeder einzelne von uns steht vor solchen Herausforderungen, vor Fragen, und braucht Lösungen, braucht Antworten. Und ich habe es bei diesem Text, den wir uns heute vornehmen, so gemacht. Ich habe den Text gelesen und dachte, ich würde gerne mal dem Nehemia einen Brief schreiben. Ich würde gerne von ihm aus seiner Situation heraus einen Tipp bekommen, wie wir Entscheidungen treffen können, was das Richtige wäre für uns. Und ich habe ihm diese Fragen auch formuliert. Ich möchte Ihnen den Briefwechsel dann gleich auch vorlesen, was an den Antworten kam. Ich finde es nämlich immer eine gute Möglichkeit, bei solchen Fragen die Bibel zu konsultieren, in Gottes Wort nachzulesen, was hat Gott denn mir zu sagen? Wir haben es gesungen vorher, rede du durch dein Wort zu mir. Das ist die Möglichkeit überhaupt, wo wir schwarz auf weiß erkennen können, was Gott will. Ein lebendiges Wort, was in unsere Zeit hinein was zu sagen hat. Und deswegen ist es immer gut, seine persönlichen Fragen, jetzt egal, ob es um die Gemeinde geht oder ob es um die persönlichen Herausforderungen und Entscheidungen geht, diese Fragen direkt an Gott zu richten und dann in der Bibel zu lesen, dass Gott einen anspricht, ganz persönlich. Und das sind erstaunliche Dinge, die einem dann wichtig werden, gerade für solche Weggabelungen oder Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das können Sie jetzt, was in diesem Briefwechsel nun vorkommt, können Sie für ganz Ihre ganz persönliche Situation nehmen. Ihr habt euren Hintergrund, ihr habt eure Fragen, die ihr an Gott richtet. Und ich bete darum, und mir ist es ein großes Anliegen, dass es der Heilige Geist schenkt, dass Ihre Fragen auch durch den Brief von Nehemia beantwortet werden. Vielleicht können wir nochmal ganz kurze Momente der Stille haben, wo jeder sich persönlich so mal seine Fragen formulieren kann. Ohne Antworten, nur Fragen. Gott, wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Und dann steigen wir mal in diesen Briefwechsel ein. Vater, wir sind hier, um auf dich zu hören. Rede du. Amen. Also ich habe Nehemia Folgendes geschrieben. Vielleicht finden Sie auch Ihre Fragen darin. Der erste Brief geht folgendermaßen. Lieber Nehemia, es bewegt mich sehr, wie du in deiner Zeit mit dieser konkreten Notsituation umgegangen bist. Wie du sie im Gebet vor Gott ausgebreitet hast und dann zum richtigen Zeitpunkt aktiv geworden bist. Du hast das alles richtig gemacht. Das beeindruckt mich. Aber wie hast du denn diesen richtigen Zeitpunkt getroffen? Wie hast du herausgefunden, was nun die richtigen Schritte sind? Was würdest du jetzt an unserer Situation in Kandern empfehlen? Was würdest du uns in unserer jeweiligen Situation weitergeben? Lieber Nehemia, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber meinst du, du könntest dich mit der Antwort etwas beeilen? Es ist uns allen sehr wichtig. Sei ganz lieb gegrüßt. Dein Markus aus dem 21. Jahrhundert. Du weißt schon wer. Ja, genau der mit dem ausgeprägten Mittelscheitel. Und tatsächlich, die Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Nehemia tatsächlich schreibt ziemlich schnell. Lieber Markus, liebe FEG in Kandern, vielen Dank für euren Brief. Das hat mir schon gut getan, dass noch nach fast 2500 Jahren meine Erfahrungen von Bedeutung sein sollen. Nicht schlecht. Aber es war mir ehrlich gesagt schon immer klar, dass Gottes Wort zeitlos ist. Sehr gern will ich auf eure Fragen eingehen, wohl wissend, dass jeder Mensch Notsituationen kennt und lernen muss, richtig damit umzugehen. Da möchte ich euch sehr gerne an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Es ist richtig, dass ich 4 Monate diese Not still mit mir rumgetragen habe. Mit wem sollte ich auch darüber reden? Meine Landsleute, die auch in Persien leben, haben sich ja bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben. Für sie war Jerusalem zu weit weg, als dass sie sich da sehr tiefe Gedanken gemacht hätten. Und meine persischen Bekannten kümmert eine Mauer in Jerusalem so wenig wie eine Mauer in China. So konnte ich nur mit Gott reden. Er war mein direkter Ansprechpartner. Ich habe ihm unermüdlich gesagt, wie sehr mich diese Situation traurig macht. Ich habe ihm gesagt, dass ich gerne bereit bin zu helfen, aber nicht weiß, wie ich das machen soll. Immer wieder habe ich Fastentage gehalten, weil ich damit ausdrücken wollte, dass es mir sehr viel bedeutet, dass Gott mir den Weg zeigt. Aber wie du schon festgestellt hast, es hat 4 Monate gedauert, bis eine Antwort kam. Da habe ich gelernt, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat. Und dabei kam er noch nie zu spät. Manchmal auf die letzte Minute, aber zu spät nie. Den Tag der Antwort werde ich wohl nie vergessen. Ich war sehr traurig an diesem Tag, weil ich immer noch keine Antwort hatte. Ich war öfter traurig. Aber normalerweise konnte ich das vor dem König immer gut überspielen. Du musst wissen, dass das lebensgefährlich ist, wenn man die Stimmung des Königs herunterzieht. Wenn dem König eine Laus über die Leber läuft, kann er sehr unbeherrscht reagieren. Und wehe dir, du bist diese Laus. Aber an diesem Tag ist mir das nicht mehr gelungen. Ich konnte meine Traurigkeit nicht mehr verstecken. Der König hat das auch gleich gemerkt und mich angesprochen, was mit mir los sei. Da ich ja nicht krank wäre, meinte er, ich könnte vielleicht einen guten Tipp für einen Seelsorger gebrauchen. Das hat mir nun erstmal einen richtig großen Schrecken eingejagt, dass ich vielleicht einen entscheidenden Fehler gemacht hätte. Aber recht schnell wurde mir klar, dass das von Gott eingefädelt war. Er hat diese Situation gelenkt. Ich konnte mich ja nicht auf eine Antwort vorbereiten und mir was zurechtlegen. So habe ich ganz einfach mein Problem mit den Mauern Jerusalems beschrieben. Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Ich habe gemerkt, dass Gott will, dass ich jetzt ganz aufrichtig vor dem König bin und nicht mit Taktieren anfange. Das war nun seine Antwort auf meine unaufhörlichen Gebete. Jetzt war der richtige Zeitpunkt da. Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel und habe dann ganz offen und ungeschminkt erzählt, wie es um Jerusalem, die Stadt meiner Väter, steht. Ich hatte sogar die innere Freiheit, um Sonderurlaub zu bitten, um hier bei der Stadtmauer anzupacken. Das war eigenartig, vom König überhaupt keinen Widerstand zu bekommen. Vielleicht, weil seine Frau daneben saß, aber bestimmt, weil Gott ihn innerlich schon darauf vorbereitet hatte. Er hat mir unverzüglich Sonderurlaub gewährt. Kannst du dir das vorstellen? Das machte mich dann immer mutiger. Ich sagte zum König wörtlich, wenn es Ihrer Majestät recht ist, dann gebe mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und außerdem einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit der mir Holz gibt für die Balken an den Toren der Burg, die zum Tempel gehören, für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehe. Wenn ich mir das im Nachhinein so überlege, erschrecke ich mich vor dieser Unverfrorenheit, mit der ich auftrat. Aber damals war einfach die Zeit reif dafür. Ich habe festgestellt, dass hier Gott seine Hand mit im Spiel hatte. Seine gute Hand war über mir. Verstehst du, was ich damit sagen will? wenn ihr in der FEG in Kandern auch Notsituationen vor Augen habt, wegen Räumen oder persönlichen Schicksalsschlägen oder anderen Herausforderungen, Entscheidungen, die anstehen, dann hilft es nicht, irgendetwas übers Knie zu brechen. Es ist entscheidend, so lange zu warten, bis Gott selber die Tür dafür öffnet. Bei mir waren das 4 Monate. Keiner weiß, wie lange das bei euch der Fall sein wird. Aber nutzt diese Zeit mit Beten und auch Fasten vor Gott zu stehen und alles unermüdlich vor ihm auszubreiten. Dann werdet ihr den richtigen Moment erwischen und dabei auch feststellen, dass Gottes gütige Hand über eurem Leben ist. Gott weiß genau, was er tut und wie viel Zeit dafür nötig ist. Reicht dir das mal als Antwort? Sonst melde dich einfach wieder. Du kennst ja meine Anschrift. Liebe Grüße auch an die FEG in Kandern. Dein Nehemia. Grüße. Kam dann an, ja? Aber ihr könnt euch vorstellen, dass diese Antwort mich eher bewegt hat, dazu noch weiter zu schreiben. Irgendwie fehlt da noch was. Und wenn wir schon so die Korrespondenz haben können und Nehemia so offen reagieren kann, dann wollte ich mit einem zweiten Brief auch nicht lange warten lassen, denn da brennt mir einfach viel zu viel auf den Nägeln. Und so schrieb ich dem Nehemia den zweiten Brief. Lieber Nehemia, vielen Dank für deine rasche Antwort. Dafür, dass zwischen uns fast 2500 Jahre liegen, bist du ganz schön flott unterwegs. Das ermutigt mich, dir noch mehr Fragen zu stellen, die mich ganz stark bewegen. Ich habe gelesen, dass du mit dieser königlichen Unterstützung dann nach Jerusalem gezogen bist, um dir mal einen persönlichen Einblick von den Zuständen der Stadt und vor allem der Mauer zu machen. Nach 3 Tagen bist du in einer Nacht- und Nebelaktion mit einer kleinen Truppe über die Trümmer geklettert. Warum hast du das so heimlich getan? Was würdest du uns heute nach deinen Erfahrungen mit dieser Aktion empfehlen können zu tun? Schon jetzt wieder ganz herzlichen Dank für deine Antwort. Meinst du, du schaffst es noch vor der Predigt am Sonntag zu schreiben? Ich wäre dir sehr verbunden. Liebe Grüße, Markus. Und ratzfatz war die Antwort da. Nehemia schreibt Folgendes. Lieber Markus, kann es sein, dass du manchmal ziemlich Hektik verbreitest? Aber nachdem ich recht wenig Post bekomme, ist das für mich kein Problem, dir auch gleich zu schreiben. Zumal sich bis morgen daran ja auch nichts mehr ändern würde. Also folgendermaßen. Überleg dir mal, ich hätte die vielen Leute gleich mitgenommen, was da passiert wäre. Da hätte doch jeder gleich seinen Senf dazugeben wollen. Die einen haben die Idee, die anderen sehen es aber ganz anders. Die einen wollen schnell anfangen, drauf loszuschaffen. Die anderen haben Angst, überhaupt etwas zu verändern. Denn schließlich liegen diese Trümmer schon seit 586 vor Christus, also stehen die nach 142 Jahren ja gewissermaßen unter Denkmalschutz. Die einen geben zu bedenken, dass sich das die Feinde nie gefallen lassen werden. Die anderen sagen, wir hätten eh kein Geld. Und manchen gefällt nicht, dass ausgerechnet einer aus Persien die Initiative ergreift, die Mauern zu bauen. Nein, wenn alle gleich von Anfang an mitschwätzen wollen, kommst du nie auf einen grünen Zweig. Gott hatte mir dieses Projekt damals aufs Herz gelegt, dann war es mir wichtig, auch erst einmal in aller Ruhe und Stille mit ihm persönlich zu besprechen, wie wir vorankommen können. Ich wollte diese Notsituation, die ich ja bis dahin nur vom Hörensagen kannte, erst einmal persönlich auf mich wirken lassen. Deswegen war ich nur mit ganz wenigen Vertrauten unterwegs und die wussten nicht einmal, was Gott mir aufs Herz gelegt hatte. Deine Frage, was ich euch in Kandern empfehlen könnte, ist schwer zu beantworten, weil ich euch ja persönlich gar nicht so gut kenne. Aber in jedem Fall ist es sehr wichtig, erst einmal mit einer ganz kleinen Gruppe eine Bestandsaufnahme zu machen und sich den Tatsachen zu stellen. Es ist wichtig, auch in den persönlichen Belangen eurer Leute erst einmal ganz persönlich um Rat zu fragen, einen Seelsorger einzubeziehen. Nicht zu viele. Es kann sehr gut begleitet werden durch einen Einzelnen, durch jemanden, der von außerhalb kommt und sich mit den notvollen Umständen noch nicht abgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das was zu sagen hat in eurer Situation, aber denkt mal drüber nach und behaltet die Situation immer noch im Gebet, dass ihr Gottes gütige Hand auch bei euch erleben könnt. Für heute erstmal wieder ganz liebe Grüße. Dein Nehemia. So kam der Brief an und diese Antwort hat bei mir auf einmal wieder ganz neue Fragen ausgelöst. Vieles, was ich noch klären wollte, wo ich unbedingt wissen wollte, wie darauf zu reagieren wäre. Jetzt Hektik vor dem Sonntag hin oder her. Aber es kam dann schließlich zu einem dritten Brief. Einem letzten Brief. Lieber Nehemia, irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass jede Antwort von dir neue Fragen mit sich bringt. Ich fühle mich gar nicht wohl bei dem Gedanken, dass manche das Gefühl bekommen könnten, übergangen zu werden. Was kann man denn machen, um am Ende nicht allein dazustehen? Wenn wir eine Not beheben wollen, dann wäre es doch wichtig, dass möglichst alle mit anpacken. Wie kann eine Gemeinde dahin kommen, dass die Leute mitziehen und ihren Teil beitragen, dass Missstände und Probleme bewältigt und überwunden werden können? Dazu braucht es doch alle, oder? Aber vielleicht siehst du das auch anders. Wenn ich dich nochmal um eine schnelle Antwort bitten dürfte. Schon jetzt vielen Dank dafür und ganz liebe Grüße. Dein Markus. Die Antwort kam. Liebe FEG im Kandern. Am besten, ich schreibe euch nun gleich allen gemeinsam zurück. Dann muss ich nicht erst einer bemühen, das erst in einer Predigt zu verarbeiten. Also, um als Gemeinde zielgerichtet voranzukommen, ist es wirklich wichtig, dass alle mitziehen. In der Vorbereitung habe ich mich für die kleine Truppe entschieden. Um möglichst objektiv und rasch zu einem guten Bild zu kommen. In der Durchführung kamen wir aber nicht umhin, alle aus der Stadt zu mobilisieren. Ich habe dabei 5 Schritte angewandt, die bei euch in Kandern genauso funktionieren dürften, wenn ihr irgendwas durchziehen wollt. Hinweis auf den Notstand. Ich habe gesagt, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Ganz sachlich muss diese Notsituation kommuniziert werden. Die Leute müssen verstehen können, was das Problem ist. Wenn ihr zum Beispiel in einem Bereich zu wenig Mitarbeiter habt, muss die Gemeinde verstehen, was für Auswirkungen das für alle hat. Zweitens, Appell zur Mitarbeit. Ich habe den Leuten gesagt, kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. Warum sollte jemand nicht mitmachen, diese Notsituation zu beheben? Da kann doch jeder Einzelne sich einbringen mit dem, was er kann. Ich fände es ehrlich gesagt komisch, wenn ihr in eurer Gemeinde, in der Jesus der Kopf ist und gleichzeitig bei jedem Einzelnen der Herr des Lebens, wenn manche sich einfach ausklinken. Dritter Schritt, eine gemeinsame Vision. Ich sagte den Leuten damals, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Deshalb ist es wichtig anzupacken. Mit diesem Schritt war mir wichtig, den Leuten ein Bild zu geben von der Zeit, wenn wir fertig sind. Ihr sagt dazu wahrscheinlich Vision, aber meint genau dasselbe. Jeder soll erkennen können, worin der Unterschied von vorher zu nachher besteht und warum sich diese Anstrengung, die dazwischen liegt, auch wirklich lohnt. Vierter Schritt. Hinweis auf Gottes Gegenwart. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bei aller Arbeit und Planung, bei allen Visionen und Überlegungen. Entscheidend allein ist, dass Gott seine gütige Hand über euch hält. Er allein kann Wunder tun. Er allein kann Situationen und Menschen lenken, wie er das haben will. Er hat das bei meinem Chef, dem König, so getan und das wird er auch bei euch tun, egal was eure Herausforderung ist. Aber achtet darauf, bei allen Entscheidungen, bei allen Überlegungen, seine Nähe nicht zu verlieren. Bleibt im Gebet mit eurem Herrn fest verbunden. Fünfter Schritt. Das Projekt wird zur gemeinsamen Sache. Darauf antworteten die Leute mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Wir konnten nur staunen, wie dann wirklich ein Ruck durch unser Volk ging und alle mit angepackt haben. Das hat uns alle ganz tief verbunden. Und wir waren fassungslos und überwältigt, wie schnell und wie gut das alles über die Bühne ging. Sagt eurem Pastor mal, er soll darüber in der nächsten Woche eine Predigt halten. Und wenn er für heute mit der Predigt nicht mehr rechtzeitig fertig wird, soll er doch einfach meine Briefe vorlesen. Hauptsache, ihr habt verstanden, was mir wichtig ist, um einer Herausforderung wirkungsvoll zu begegnen. Und packt nun alle mit an. Liebe Grüße, euer Nehemia. PS, habt Verständnis, wenn ich auf weitere Briefe von euch erst in einer Woche antworten kann. Eben kam ein Fax von Angela Merkel rein, ob ich ihr ein wenig beim Regieren helfen könnte. Das braucht nun etwas länger. Also lassen wir das einfach mal bei diesem dritten Brief und gucken mal, wie es nächste Woche dann weitergeht, wie wir konkret in unseren Fragen und Anliegen vorankommen können. Wie gesagt, nicht nur wir als Gemeinde in diesen ganz globalen Fragen, sondern jeder Einzelne hat diese Fragen für sich. Das war Arbeitsplatz, persönliche Situation, familiäre Situation, Kurswahl, Studiengang oder was auch immer. Jeder hat seine Fragen da mitgebracht. Ich denke mal, dass Nehemia uns allen damit auch persönlich sehr wesentliche Dinge auf den Weg geben konnte, um hier Schritte gehen zu können. Entscheidend dabei ist immer die Frage, was mache ich persönlich nun damit? Was wollte Jesus mir sagen? Nehmen wir uns dafür noch mal einige Momente der Stille, um darüber nachzudenken und in der Stille mit Jesus zu reden, zu klären, Jesus, was ist dein Weg für meine Fragestellung ganz konkret? Dann schließe ich mit einem Gebet von hier vorne ab. Lieber Herr, wir möchten uns herzlich dafür bei dir bedanken, dass du uns dein Wort gegeben hast. In einer zeitlosen Gültigkeit und Aktualität. Dass wir unsere ganz persönlichen Fragen an dich richten können und lesen können oder hörend beten können, was du uns zu sagen hast. Und ich danke dir, dass dein Wort für uns Antworten bereithält, Schritte zeigen kann, die wir dann auch gehorsam gehen können in deine Richtung. Danke dafür, dass du uns in deinem Wort innere Klarheit schenken kannst, voranzukommen. Ich möchte dich bitten, dass uns dein Wort immer wichtiger wird und wir immer mehr darin forschen und graben und persönlich lesen, was das für uns zu sagen hat. Und dann lass uns ganz persönlich Schritte gehen, die dran sind für uns. Nun global als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen persönlich. Zu sehen, wohin dein Weg geht. Geduldig auszuharren, wenn die Türen noch verschlossen sind. An dir dran zu bleiben, deine Nähe zu suchen und auszuhalten, auch schweigend, still, um bereit zu sein, wann du uns nach vorne schickst. Ich danke dir herzlich dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der Freude daran hat, mit uns zu kommunizieren. Lass uns dein Wort ein großer Schatz sein dabei. Amen.